Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silvia Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. In Tschechien ist die Suche nach einem Nachfolger für den ausgeschiedenen Präsidenten Václav Havel in eine Sackgasse geraten. Wegen der Probleme der sozialliberalen Koalition, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen, werde es wohl nicht mehr zu einer dritten Wahlrunde im Parlament kommen, berichtete der Prager Rundfunk am Mittwoch. Vieles deutet derzeit auf eine Wahl des Staatsoberhauptes durch das Volk hin. Diese könnte wegen einer dafür notwendigen Verfassungsänderung vermutlich erst im Sommer stattfinden. Bei einer Direktwahl durch das Volk könnte sich laut Umfragen Ex-Regierungschef Václav Klaus von der oppositionellen Bürgerpartei ODS gute Chancen ausrechnen. Für eine Direktwahl will sich auch Vizepremier Pavel Rychetský einsetzen, der von den regierenden Sozialdemokraten als gemeinsamer Kandidat der Regierungskoalition favorisiert wurde. Er informierte am Mittwoch die Nachrichtenagentur CTK, er wolle sich nicht um die Nachfolge des aus dem Amt geschiedenen Präsidenten Václav Havel bewerben. Rychetský verfügte als potenzieller Präsidentschaftskandidat bei den Sozialdemokraten zwar über hohe Unterstützung, war jedoch für deren Koalitionspartner nicht akzeptabel. Die Ablehnung seiner Kandidatur begründete er mit dem mangelnden Rückhalt bei den Koalitionspartnern. Als potenzieller Nachfolger für Václav Havel ist seit Mittwoch offiziell auch der Sänger Karel Gott im Gespräch. Der Rockmusiker Aleš Brichter, Gründer der Initiative Karel Gott als Präsident, gab heute auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt, Gott erwäge eine Kandidatur, wenn es zur Direktwahl des Staatsoberhauptes kommen sollte. Die Präsidentenwahl ist auch eines der Themen im Tagesecho von Radio Prag im Anschluss an die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat heute in der südböhmischen Landeskreishauptstadt České Budějovice, Budweis, einen Plan für die Erneuerung und künftige Entwicklung des südböhmischen Landeskreises verabschiedet, der stark von der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer betroffen war. Zuvor hatte der Landeshauptmann des südböhmischen Kreises der Regierung einen Bericht über die bisherige Bewältigung der Hochwasserschäden vorgelegt. Knapp 6 Monate nach der Zerstörung durch die Hochwasserkatastrophe vom August ist die Grundschule der nordböhmischen Stadt Terezín, Theresienstadt, wieder freigegeben worden. Mit einem Besuch von Schulministerin Petra Buskova sei die Renovierung des Gebäudes feierlich abgeschlossen, berichtete der Rundfunk am Mittwoch. An den Kosten von rund 130.000 Euro hatten sich unter anderem die Botschaft der Schweiz in Prag und eine Berliner Schule beteiligt. Die Renovierung war teilweise von Häftlingen eines nahen Gefängnisses vorgenommen worden, die sich freiwillig gemeldet hatten. Im Prager Kino Luzerna werden heute Abend die Nominierungen für den tschechischen Filmpreis Český Lev, Tschechischer Löwe, bekannt gegeben. Um den Prestigepreis, der in 13 Kategorien verliehen wird, bewerben sich 15 abendfüllende tschechische Streifen, die im vergangenen Jahr in die Kinos kamen. Die Sieger werden am 1. März bekannt gegeben und in einer Direktübertragung des tschechischen Fernsehens vorgestellt. Bereits heute Abend wird die Fachjury ihre Entscheidung publik machen, welchem ausländischen Film der Tschechische Löwe zuerkannt wurde. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
Die Suche nach einem Präsidentschaftskandidaten, der Nachfolger von Václav Havel werden soll, hat vorläufig kein Ende und nimmt mit dem am Mittwoch veröffentlichten Vorschlag einer Künstlerinitiative, den frei gewordenen Posten mit Karel Gott zu besetzen, eine neue Dimension an, die an eine Posse erinnern dürfte. In unserem Tagesecho also dazu das einleitende Thema: In Tschechien wird ein Präsident gesucht. Weitere Themen: Das Gerichtsverfahren gegen den hohen Funktionär der kommunistischen Ex-Tschechoslowakei, Karel Hofmann, wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Firma Volkswagen will den Motor bei rund 850.000 Pkw, darunter auch Skoda-Wagen, überprüfen. Die Tschechische Republik ist, wie bekannt, seit Montag ohne Staatspräsidenten. Nach 2 erfolglosen Wahlrunden suchen die Regierungsparteien unermüdlich nach einem geeigneten Präsidentschaftskandidaten für die dritte Wahlrunde. Die Suche endete am Dienstag in einer Sackgasse und die Möglichkeit der Direktwahl scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Die jüngste Entwicklung in puncto Präsidentenwahl fasst Martina Schneibergova zusammen.
Am Dienstagmorgen war innerhalb der Regierungskoalition noch von 3 Präsidentschaftskandidaten, alle aus akademischen Kreisen, die Rede. Die Unterhändler der Sozialdemokraten erklärten gegenüber ihren Koalitionspartnern, die CSSD-Fraktion werde den Kandidaten unter den erwähnten drei Akademikern aussuchen. Nachdem es die Chefin der Akademie der Wissenschaften, Helena Illnerova, abgelehnt hatte, die Kandidatur anzunehmen, sollte innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion über die beiden übrig gebliebenen Kandidaten abgestimmt werden. Als Sieger aus der innerparteilichen Abstimmung ging jedoch überraschend keiner der beiden unabhängigen Kandidaten hervor, sondern Vizepremier und Justizminister Pavel Rychetský. Parteichef Spidla ließ verlauten, Rychetský sei ein geeigneter Präsidentschaftskandidat. Dies war umso bemerkenswerter, da bereits in den vergangenen Tagen während der Verhandlungen der gesamten Regierungskoalition beschlossen worden war, auf Kandidaten zu verzichten, die politisch profiliert seien. Aus diesem Grund mussten bereits die Christdemokraten Unionisten auf die eventuelle Kandidatur von Ex-Schulminister Jan Sokol verzichten. Rychetský ist für die beiden zuletzt genannten Koalitionspartner der Sozialdemokraten als der gemeinsame Kandidat jedoch unannehmbar, denn, wie sie meinen, sei er nicht imstande, die Stimmenmehrheit in allen Fraktionen der Regierungskoalition zu bekommen. Der Vizechef der Christdemokraten Jan Kasal bemerkte:
Wenn die Sozialdemokraten erneut auf einen Kandidaten zurückkommen, der schon einmal Thema der Diskussion war, nehme ich an, dass sie dasselbe auch von anderen Regierungsparteien erwarten. Und damit werden die Verhandlungen verlangsamt.
Vizepremier Rychetský selbst möchte aber ohne Unterstützung der Koalitionspartner nicht kandidieren.
Ich halte es für ausgeschlossen, ohne Unterstützung der ganzen Regierungskoalition und noch weiterer politischer Akteure zu kandidieren. Es scheint mir mit Rücksicht auf die Koalitionspartner klüger zu sein, eine Direktwahl durchzusetzen.
Über die eventuellen Kandidaten für eine Direktwahl wird in den Medien bereits spekuliert. So tauchte zum Beispiel in der Mittwochausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny neben der Senatorin Jaroslava Mozrová, dem Ombudsmann Otakar Motyl und dem Priester Tomáš Halík auch der unsterbliche Karel Gott als eventueller Anwärter für das Präsidentenamt auf.
Am Dienstag wurde ein Prozess gegen einen ehemaligen kommunistischen Funktionär auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Verhandlung steht auch im Zusammenhang mit der Geschichte des tschechischen Rundfunks. Gerald Schubert berichtet.
Ich sage Ihnen nur eines, Hochverrat habe ich nicht begangen und ansonsten warten wir die Gerichtsverhandlung ab. Mit diesen Worten kommentierte der ehemalige kommunistische Funktionär Karel Hoffmann vor 3 Wochen die Wiederaufnahme seines Prozesses wegen Hochverrats. Der heute 78-jährige Hoffmann, der früher auch Direktor des tschechoslowakischen Rundfunks gewesen war, soll laut Anklage den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen am 21. August 1968 begünstigt und sich damit des Hochverrats schuldig gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt fungierte er als Leiter der zentralen Kommunikationsverwaltung. Staatsanwältin Dagmar Machová legt den Fall aus Sicht der Anklagevertretung so dar.
Er ließ die Sendeanlagen abschalten, damit später die Vertreter einer Kollaborationsregierung, die im Widerspruch zur offiziellen Haltung standen, als erstes wieder im Rundfunk sprechen können. Dies tat er klar aus eigenem Willen.
Hoffmann selbst behauptet heute lediglich angeordnet zu haben, dass die ohnehin übliche Sendepause zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr trotz der dramatischen Ereignisse während der Nacht eingehalten werden müsse. Die Anklage sieht darin jedoch den Versuch Hoffmanns, die zu diesem Zeitpunkt noch legalen staatlichen Organe, die den Einmarsch verurteilten, zum Schweigen zu bringen. Eine gerichtliche Klärung des Sachverhalts dürfte jedoch auf sich warten lassen, denn erst am Dienstag wurde die Verhandlung wieder auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Grund: Hoffmanns Verteidiger beschuldigte die Richterin Babla Augustinova der Befangenheit. Einige Zeugen nämlich sind bereits verstorben. Bei ihnen muss der Prozess also auf die früheren Vernehmungsprotokolle der Polizei zurückgreifen. Der damalige Leiter der Vernehmung hatte sich jedoch später selbst für befangen erklärt, und zwar aus Protest dagegen, dass ihm die Staatsanwältin den Fall zur weiteren Vervollständigung retourniert hatte. Die Richterin Augustinova beschloss aber nun, die Protokolle im jetzigen Prozess dennoch zu verwenden, wenn die Fragestellungen dies im Einzelfall zulassen würden. Und die Reaktion der Verteidigung war also die Richterin deshalb für befangen zu erklären. Ergebnis: Nachdem erst vor wenigen Monaten Miloš Jakeš und Josef Lenart, zwei andere kommunistische Funktionäre der 60er Jahre, im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden waren, bleibt nun ein weiteres hochinteressantes Detail der damaligen Ereignisse auf unbestimmte Zeit im Dunkeln.
Der bedeutende Automobilhersteller Volkswagen hat diese Tage eine große Rückholaktion gestartet, von der rund 850.000 Pkw des Konzerns betroffen sind, darunter auch Wagen der Marke Skoda. Die Aktion wird durchgeführt, weil vornehmlich alle in den Jahren 2001 und 2002 mit einem 1,8 Liter Motor produzierten Autos von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen ein Problem mit der im Motorblock verwendeten Zündspule aufweisen können. Lothar Martin mit weiteren Einzelheiten.
Vom Typ Octavia betroffen, und zwar jenen, die 2001, 2002 und zu Beginn dieses Jahres mit dem besagten 1,8 Liter Turbomotor ausgestattet wurden. Wie die tschechische Tageszeitung Lidové Noviny am Mittwoch berichtete, sei laut Aussage von Skoda-Sprecher Evgen Krauskopf trotz der besagten Probleme, Zitat, die Sicherheit der Fahrzeuginsassen in keinem Fall gefährdet. Laut Auskunft der Firma Volkswagen jedoch, so das Blatt, könne bei einem Defekt der Zündspule die Laufleistung des Motors beeinträchtigt werden. Das könne man besonders bei hohen Drehzahlen oder aber bei einer verringerten Motorleistung bemerken. Ein Problem sollte dem Fahrer jedoch wie gewohnt über die Kontrolllampen auf dem Armaturenbrett angezeigt werden. Die Skoda Auto AG prüft derzeit, wie viele ihrer Octavias von der Rückholaktion betroffen sein könnten. Bekannt war bis Mittwochmittag nur, dass im zurückliegenden Jahr über 164.000 Fahrzeuge vom Typ Octavia verkauft worden sind. Nicht bekannt war jedoch die Anzahl der mit dem 1,8 Liter Motor ausgerüsteten Wagen. Auf eine entsprechende Anfrage von Radio Prag konnte die Skoda-Zentrale zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben, da eine entsprechende Pressemitteilung gerade in Arbeit sei, hieß es. Darüber können Sie eventuell mehr in unseren aktuellen Nachrichten erfahren.
Am Montag haben wir Sie, liebe Freunde, im Zusammenhang mit der Tragödie der Raumfähre Columbia über eine Zeichnung informiert, die einer der Astronauten, der Israeli Ilan Ramon, mit ins All genommen hat. Die Zeichnung, die mit der Raumfähre verbrannt wurde, stammte von einem in Auschwitz ermordeten Jungen, dem tschechischen Juden Peter Ginz. Heute bringen wir Ihnen daher ein Gespräch mit Kurt Kotouc, einem Freund von Peter Ginz, der Auschwitz überlebt hat. Dagmar Kebelova hat das Gespräch für Radio Prag aufbereitet.
Ab Herbst 1942 wurden Kotouc und Ginz für 2 Jahre gemeinsam in der kleinen Festung Theresienstadt festgehalten. So erinnert sich Kurt Kotouc an seinen Freund Peter.
Peter war ein normaler Bursche wie jeder andere auch. Wodurch er sich von anderen unterschieden hat, war seine enorme innere Aktivität. Er hatte viele verschiedene Interessen. Seine größte Liebe war jedoch jede Art von Schreiben, Reportagen, Essays und dergleichen mehr. Dieses machte er, inspiriert von seinem großen Vorbild Jules Verne, bereits zu Hause und nicht erst in Theresien.
In Theresien hatte Peter seine Aktivitäten fortgesetzt und eine illegale Jugendzeitung redigiert, an der auch Kurt Kotouc mitgearbeitet hatte. Die Zeitung Verden blieb bis heute erhalten. Herrn Kotouc zufolge redigierte Peter die Zeitung sehr professionell. Dazu hatte er sie selber auch mit Zeichnungen versehen. Eine von Peters Zeichnungen kam aus der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem und flog mit dem ersten israelischen Astronauten Ilan Ramon ins All, um dort wie Peter vor 59 Jahren in Theresien und wie der Astronaut selbst verbrannt zu werden. Die Zeichnung Mondlandschaft von der Erde aus betrachtet, hatte Peter aber nicht für die Zeitung gezeichnet. Man könne nicht ausschließen, dass Peter sie schon in Prag vor seiner Deportation nach Theresien gezeichnet hatte. Kurt Kotouc sagte zu der Zeichnung:
Je velmi pozoruhodná. Když se na ní zadíváte pozorně.
Die Zeichnung ist sehr bemerkenswert. Das Erste, was einem bei ihrer Betrachtung einfällt, ist, dass es sich um eine sehr moderne Zeichnung handelt. Sie wirkt magisch, surrealistisch. Dies beweist auch Peters Denkkraft und seine künstlerische Begabung. Die Hügel auf dem Mond können meiner Deutung nach auch als Hände wahrgenommen werden. Es sieht so aus, als ob sich die Hände mit einer Bitte oder einem Vorwurf an die Erde wenden würden.
Am Dirigentenpult der Tschechischen Philharmonie wird es ab kommender Saison zu einer Ablösung kommen. Den Taktstock des Chefdirigenten wird der tschechische Dirigent Zdeněk Máca für 3 Jahre von dem aus dieser Funktion scheidenden Wladimir Aškenázy übernehmen. Auf der Pressekonferenz, die an diesem Mittwoch veranstaltet wurde und Mácas Vorstellungen über die Arbeit mit dem Orchester galt, hat Markéta Maurová den Dirigenten ans Mikrofon gebeten.
Sie werden in der nächsten Saison die Leitung der Tschechischen Philharmonie übernehmen. Sie haben sich aber an der Gestaltung des Programms bereits beteiligt. Auf welche Komponisten oder Kompositionen möchten Sie sich konzentrieren?
Jawohl, das ist so. Als Tschechische Philharmonie, wir haben bestimmt Verpflichtungen. Und dann würde ich sagen, dass den Großteil des Repertoires wird die tschechische Musik. Aber das möchte ich gerne balancieren mit dem großen Repertoire von der deutschen oder französischen oder russischen Musik. Also dass jedes Programm ist ausbalanciert, also ein wichtiges Werk von tschechischer Musik und dann ein wichtiges Werk von der Weltliteratur. Das ist in ein paar Worten die Idee.
Was für eine Rolle soll dabei die Musik des 20. Jahrhunderts bzw. die zeitgenössische Musik spielen?
Also wir haben ziemlich viele. Ja. Ich habe heute bei der Pressekonferenz präsentiert die Programme, meine Programme für die nächsten 3 Jahre. Also fast in jedem Programm, mindestens in dem jeden zweiten Programm, ist ein zeitgenössischer tschechischer Komponist. Kabelač, Macha, Hanuš und so weiter und so weiter. Also sehr viel. Wir haben auch 2 Premieren. Eine ist von Otmar Macha, der schreibt für mich und für die Tschechische Philharmonie die 4. Symphonie. Also die zeitgenössische Musik spielt eine große Rolle.
Sie haben in der letzten Zeit mit dem Symphonieorchester der Hauptstadt Prag gearbeitet. Sehen Sie gewisse Unterschiede zwischen diesen beiden Prager Orchestern?
Also es sind Unterschiede und es sind gemeinsame Sachen. Die gemeinsamen Sachen sind, dass selbstverständlich beide Orchester sind gewachsen in der tschechischen Tradition. Also diese slawische Seele ist immer da. Das sind bestimmte Unterschiede. Prager Symphoniker sind ein bisschen jüngeres Orchester. Sie sind, sagen wir, einfacher zu formieren oder modulieren. Dagegen die Musiker der Tschechischen Philharmonie haben große Tradition oder Erfahrungen. Und das hilft mir eigentlich, auf dem höheren Niveau zu anfangen.
Wie stellen Sie sich Ihre künstlerische Arbeit mit dem Orchester vor? Was braucht Ihrer Meinung nach die Tschechische Philharmonie von Ihrem Chefdirigenten?
Ich glaube, gute Musik zu machen. Also wir werden musizieren und ich hoffe, dass wir werden viel Spaß dabei haben. Ich bin bekannt als harter Arbeiter, aber ich fühle nicht so. Für mich, das ist immer Spaß und immer Freude, die Musik zu machen. Ich sage, dass ich bin eigentlich privilegiert, dass ich darf die Musik kreieren oder machen. Und intuitiv, das versuche ich auch, das Orchester zu übertragen. Also ich hoffe, dass es mir gelingt.
Am Mikrofon war der künftige Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, Zdeněk Macal. Und damit sind wir am Ende unseres Tagesechos angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Kanada wird zu Recht als Mutterland des Eishockeys bezeichnet, denn als Sportart wurde das Kufenspiel hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär gemacht. Als es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch nach Europa herüberschwappte, war in beiden Ländern kann dieser Sport daher nicht nur auf eine lange Tradition, sondern auch auf viele Erfolge verweisen. Als Tschechoslowakei haben beide Nationen gemeinsam 6 WM-Titel errungen. Nach der 1993 erfolgten Teilung des Staates sackte Tschechien noch 4 Titel und den Olympiasieg 1998 ein, während sich die Slowakei im vergangenen Jahr die WM-Krone aufsetzte. Seit 10 Jahren treffen Tschechen und Slowaken also mehr oder weniger als Gegner auf dem Eis aufeinander. Das war auch am vergangenen Sonntag der Fall, als es im ostböhmischen Pardubice zu einer Premiere kam. Zu welcher, das verraten wir Ihnen gleich. Nach dem letztjährigen sensationellen WM-Sieg der Slowaken in Göteborg war in Bratislava die Idee geboren worden, endlich mit den Tschechen wieder etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Für eine tschechisch-slowakische Eishockey-Liga sei die Zeit noch nicht reif, hieß es. Doch das alljährlich in den Extraligen beider Länder stattfindende All-Star-Game sollte eine Neuerung erfahren. Nämlich das Duell der beiden Liga-Auswahlteams gegeneinander. Am Sonntag war es dann soweit. Die mit Spannung erwartete Partie hatte dabei schon vor dem Anpfiff jede Menge Vorfreude ausgelöst. Jiří Hesch, der tschechische Verteidiger in Diensten des slowakischen Extraligisten Dukla Trenčín, sagte zum Beispiel Folgendes.
Selbstverständlich freue ich mich auf die Partie. Ich denke, dass sie ein geeignetes Modell darstellt und dass sich das Prestige des Spiels in den Augen der Öffentlichkeit noch erhöht.
Auch Václav Sikora, der als Trainer im Duett mit Alois Hadamčík die tschechische Auswahl betreute, freute sich auf die Begegnung, vor allem, weil sie im Eishockey-verrückten Pardubice stattfand. In die moderne Arena der Elbestadt waren dann auch knapp 8000 Zuschauer gepilgert und sie lebten zunächst das Ehrenbulli.
Wladimír Martinec, das Idol des tschechischen und damals auch tschechoslowakischen Eishockeys, der ehemalige Superstar des HC Pardubice, hat eben das Ehrenbulli vollzogen, das Ehrenbulli zum ersten tschechisch-slowakischen Derby im Rahmen beider Extraligen.
Danach entwickelte sich ein schnelles, abwechslungsreiches Spiel mit vielen technischen Finessen und Kombinationen, wie sie für das Eishockey beider Länder typisch sind. Auch Chancen gab es in Hülle und Fülle, doch beide Goalies hielten großartig. So dauerte es ziemlich lange, ehe das erste Tor fiel.
Und da fällt es endlich das Premierentor in der 19. Spielminute. Und zwar für das Ligateam der gastgebenden Tschechischen Republik. Es war eher eine Zufallsaktion nach einem langen Pass von Libor Procházka. Knallhart an die Angriffslinie gespielt, den Jiří Hudler, der Jungstar der Tschechen, der jetzt beim AK Bars Kazan spielt, gerade noch annehmen konnte. Und sein Rückpass, den nutzte der slowakische Angreifer in Diensten des HCJME Znojmo Marek Uram zum ersten Tor in diesem Duell der Liga-Auswahlmannschaften Tschechiens und der Slowakei.
Mit dem Zwischenstand von 1:1 ging es nach dem ersten Drittel in die Kabinen. Doch auch in den Pausen wurde den Zuschauern einiges geboten. Unter anderem der Wettbewerb zur Mittlung des schnellsten Kufenflitzers in beiden Ligen, dessen Finale diesen Ausgang nahm.
Nun das Finale um den schnellsten Sprinter der beiden Extraligen. Der schnellste Slowake Erik Weißmann vom HK Zvolen gegen den einheimischen Matador Peter Sikora vom HC ČSOB Pardubice. Der lange Mann aus Pardubice scheint wieder etwas in Führung zu liegen. Jetzt ist er auf den 10 Metern und er hat es geschafft. Sie hören den Jubel. Der schnellste Sprinter ist, man kann es bald sagen, wie erwartet, Peter Sikora.
Dann purzelten endlich zur Freude der Besucher auch die Tore. Bis kurz vor Spielende war jedoch noch keine Entscheidung gefallen.
Die letzten zwei Minuten im ersten Spiel der Liga-Auswahlmannschaften der Tschechischen Republik und der Slowakei. Es steht 6:5 in einem wirklich ansehnlichen Spiel, das von vielen technischen Aktionen getragen wird. Auch im ersten Drittel mit viel Tempo, vor allen Dingen sehr großartige Torhüterleistungen im ersten Drittel. Dann brach endlich der Bann in der 19. Minute. Das Premierentor schoss Marek Uram. Jetzt sind wir dabei und können live erleben das vielleicht entscheidende Tor für die tschechische Auswahl. In der 59. Spielminute hatte man nun eine Überzahl geschaffen im Drittel der Slowaken, die ja nach Möglichkeit noch den Ausgleich erzielen wollten. Aber das scheint nun zunichte gemacht, denn mit der Nummer 15 hat für die tschechische Mannschaft das 7:5 erzielt der derzeitige Torschützenkönig der Extraliga Jan Marek vom HC Ocelář Jičínec.
Beim Spielstand von 7:5 für Tschechien blieb es bis zum Abpfiff und damit war die erste Begegnung zwischen den tschechischen und slowakischen Ligastars auch schon wieder Geschichte. Eine rundum gelungene Veranstaltung war zu Ende gegangen. Das empfanden auch die Akteure, darunter David Moravec, der tschechische Golden Goal Torschütze beim WM-Finale 2001 in Hannover.
Das Spiel fand vor allem in einem tollen Stadion vor einer perfekten Kulisse statt. Möglicherweise haben wir heute eine neue Tradition gegründet. Das Spiel selbst hatte Brisanz und musste gefallen.
Jiří Hudler, der 19-jährige Jungstar unter den tschechischen Cracks, verwies jedoch noch auf einen anderen, sehr interessanten Nebeneffekt der Partie.
Dneska bylo hlavně pěkný, jak diváci křičeli Československo.
Heute war es vor allem sehr schön, als die Leute Tschechoslowakei skandiert haben. Es ist schon eine lange Zeit her, als sie das zum letzten Mal gerufen haben. Die Hauptsache aber war, dass heute das Eishockey und die Zuschauer gewonnen haben.
Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschechoslowakei, so hallt das hier durch die zahlreich versammelten Fans aus den Lagern der Ligamannschaften beider Länder, die hier wirklich zu einem unterhaltsamen, zu einem gelungenen Samstagnachmittag beigetragen haben. Immerhin 8000 Zuschauer hier in der wunderschönen Arena Pardubice.
Ein schöner Schlusspunkt unter ein Duell, was im kommenden Jahr in Bratislava seine Fortsetzung finden soll. Und auch der Sportreport wird für heute abgepfiffen und in 14 Tagen mit einem neuen Thema fortgesetzt. Vom Mikrofon verabschieden sich
Gerald Schubert
und Lothar Martin.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Für alle, die dieses Programm vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe a na frekvenci 9430 kHz.